Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem besonderen Video, auf das ich mich sehr freue, dass wir das hier bereitstellen dürfen bei Salz der Erde. Wir haben heute nämlich einen Interviewgast. Und ja, dieser Gast ist eine Persönlichkeit im Adventismus, die auch hier in Deutschland schon einigen bestimmt ein Begriff ist. Ja, Tobias, was weißt du denn über unseren Interviewgast heute?
Ja, ich weiß manches über ihn, was sicherlich einige Leute im deutschsprachigen Raum auch schon wissen, denn Ingo Sorke ist ja nun auch ein Sprecher, der, wenngleich in Amerika schon längere Zeit lebend, auch in Deutschland häufiger zu sehen und zu hören war, auf diversen Kongressen, Veranstaltungen und Vortragsreihen. Aber ja, ich sage es einfach nochmal kurz und fasse es nochmal zusammen. Er ist ja in Marburg geboren, in der altehrwürdigen deutschen Stadt Marburg, dort aber nicht aufgewachsen, sondern schon in seiner Kindheit in den schwäbischen Raum übergesiedelt, wo er dann ja auch aufgewachsen ist, die Schule abgeschlossen hat. Und er ist dann ich glaube so ungefähr im Abiturientenalter mehr oder weniger in Verbindung gekommen mit Adventisten, und zwar im Zuge eines Austausches, eines Schüleraustausches zwischen Deutschland und Amerika, genauer gesagt Texas, und hat dort in seiner Gastfamilie, in die er dort gekommen ist, und die Wege des Herrn sind einfach großartige Wege, wie diese Geschichte auch zeigt, in Verbindung gekommen mit Adventisten und ja, hat auf diese Art und Weise und noch durch einige zwischenzeitlichen ja, Umwege und ja, auch innere und äußere Entwicklungen dann zum Glauben gefunden, kann man sagen. Wenngleich er schon evangelisch aufgewachsen ist, aber wie das so oft ist, ja, es ist ja doch manchmal doch eher dann ein bisschen förmlich und äußerlich der Glaube, wenn er so als Tradition gepflegt wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn, er hat dann sich in den Dienst des Herrn gestellt und hat seine Talente und seine Fähigkeiten eingesetzt, indem er dann beschlossen hat, Theologie zu studieren, hat dasselbe auch zum hauptsächlichen Teil in den USA gemacht, an der Southwestern University, an der Southwestern Adventist University in Texas, hat dann zwischenzeitlich auch in Deutschland weiter studiert, in Tübingen, wenn ich mich richtig erinnere, ist dann wieder zurückgegangen nach Amerika, hat auch an der Southwest Baptist University dann ja, promoviert und ist dann wieder zurückgegangen an die Universität, wo er ursprünglich studiert hat, in Texas, an der Southwestern Adventist University, und hat dort gelehrt für ungefähr 20 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. So, das ist so sein grober Werdegang, und ich freue mich riesig, Ingo, dass wir dich heute einfach mal zum Gespräch hier haben und mit dir ein bisschen über deine Erfahrungen sprechen können und auch über deine jetzige Situation. Und vielleicht darf ich dir den Ball jetzt übergeben, wenn man so will, und du kannst dann so ein bisschen so ja, auf deine jetzige Situation zu sprechen kommen.
Gerne, ich grüße meine Geschwister in Deutschland und will gerne wieder bald nach Deutschland kommen. Ist jetzt etwas schwieriger. Ich liebe Gott, ich liebe meine Adventgemeinde und ich liebe meine Geschwister. Ich würde gerne einen Bibelvers lesen als Gruß, genauso wie der Johannes. Im zweiten Brief des Johannes heißt es im Vers 3: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit euch in Wahrheit und in Liebe.
Amen. Amen. Dankeschön, Ingo, für diesen schönen einleitenden Vers, den du an den Anfang gestellt hast von dem Interview, so wie Paulus das an den Anfang von seinem Brief gestellt hast. Gleich zu Beginn, wir haben jetzt gehört, dass du lange in der Gemeinde tätig warst. Du warst Prediger, du warst auch Hochschullehrer, du hast angehende Prediger ausgebildet. Was machst du jetzt gerade?
Im Moment bin ich gerade Hospizseelsorger seit Sommer 2018. Eine sehr erfüllende Arbeit. mit Sterbenden umzugehen und deren Familien. Und ja, ich arbeite mit Ärzten, Krankenschwestern, Krankenpflegern, anderen Seelsorgern und eine sehr, sehr tiefgründige und bereichernde Arbeit, Menschen auf dem letzten Weg zu begleiten, im letzten Kapitel.
Das kann man sich vorstellen und es ist wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache, in diesem Bereich tätig zu sein. Dafür braucht man sicherlich auch eine besondere, soll ich sagen, eine besondere Gabe auch, ja, und auch eine besondere Einstellung, denke ich mal, um hier diesen Dienst in einer, ja, für die Menschen auch segensreichen und angemessenen Weise zu tun. Wie kam es denn überhaupt, dass du wie kamst du jetzt zu diesem Job? Denn wir haben ja vorhin gehört, dass du eigentlich ja mehr im universitären Bereich tätig bist.
Ja, genau. Ich war im Akademischen beschäftigt und eigentlich mit dem gegenseitigen Spektrum der Menschheit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und es war eigentlich ganz unerwartet. Es geschieht ganz plötzlich. Und es ist eine recht lange Geschichte, aber ich kann sie ganz kurz machen. Es fing eigentlich damit an, für 20 Jahre, über 20 Jahre war ich Prediger und Professor für Bibelkunde und Theologie. Und wenn immer ich über die Dreieinigkeit gesprochen habe, vor allem im Klassenzimmer, es war eigentlich ganz eigenartig, während ich geredet habe, schweiften meine Gedanken dahin, dass auf der einen Seite die Dreieinigkeit eigentlich keinen logischen Sinn macht. Also bei Dreieinigkeit gehe ich davon aus, so wie das in unseren klassischen Glaubensbekenntnissen formuliert ist und auch in unserem adventistischen, also nicht nur Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern spezifisch der extra philosophische Schritt, dass drei Gottwesen, die auch so genannt werden, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, dass diese drei ein Gott sind. Das entspricht nicht der Logik. Aber das war nicht das eigene Problem. Natürlich können wir Gott nicht ganz verstehen. Mein Problem war, dass ich akademisch nicht ganz ehrlich war. Die Texte, die wir für die Dreieinigkeit heranziehen, auch in unserem eigenen adventistischen Glaubensbekenntnis, diese Texte definieren die Dreieinigkeit nicht so. Diesen philosophischen Schritt, drei Gotteswesen sind ein Gott, das fand ich nie in unseren klassischen Texten. Weder im 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen schaffen, noch in Matthäus 28, Apostelgeschichte 5, ironischerweise 2. Korinther 13, 14, die Grußformel des Paulus identifiziert nur den Vater als Gott. Und wir ziehen diese Texte heran, um die Dreieinigkeit, die Trinität zu beweisen. Und während ich unterrichtete, meinte ich, da stimmt etwas nicht. Diesen Zweifel habe ich nie im Klassenzimmer artikuliert, habe ich nie gepredigt am Sabbatmorgen in der Adventgemeinde. Ich war mir einer antitrinitarischen Bewegung gar nicht bewusst. Und dann habe ich meinen Taufschein gefunden. Ich wurde als Austauschschüler in den USA, ich kam nach Texas in 1985, und dann ließ ich mich zur Überraschung meiner Gastfamilie am Ende, das war der 31. Mai 1986, ließ ich mich taufen. Und kürzlich habe ich meinen Taufschein gefunden. Und überraschenderweise stand in diesem Taufschein von 1986 nichts von einer Trinität. Ja, Gott der Vater, der Sohn Gottes, nicht Gott der Sohn, sondern der Sohn Gottes und der Heilige Geist. Und unsere Glaubenspunkte, Sabbat, natürlich das Heiligtum und so weiter. Aber von einer Trinität stand da überhaupt nichts. Und das hat mich überrascht.
Ja, aus der heutigen Perspektive scheint es immer wieder Menschen zu überraschen. Und wir sind selber überrascht, wenn wir zurückblicken und einmal auch Dokumente, Zeugnisse uns anschauen aus früherer Zeit, dass eben das Thema Trinität entweder überhaupt nicht vorkommt oder zumindest nicht so offensiv oder auch explizit dort genannt wird. Wir haben auch also deutsche Veröffentlichungen theologischer Art uns angeschaut, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch herausgekommen sind. Und auch dort ist es so, dass der Begriff Trinität und auch dieses Konzept überhaupt nicht eingeführt wird. Und das gleiche Erlebnis, das du gehabt hast mit der Taufe und dem Zertifikat im Nachhinein, dass du gemerkt hast, ich habe ja damals eigentlich gar nicht die Trinität explizit bekannt. Das weiß ich auch von einigen anderen, dass das früher gar nicht so üblich war, es den Leuten sozusagen abzuverlangen oder es vorauszusetzen, das Bekenntnis zur Trinität, um in die Adventgemeinde aufgenommen zu werden. Aber das hat sich in den letzten 2-3 Jahrzehnten geändert.
Ja, genau. Und was mich auch überrascht, ich werde darauf noch eingehen, ich musste mein Amt abgeben, die Details kommen noch. Und viele Leute waren natürlich sehr überrascht. Ja, was ist denn jetzt mit dem Ingo los? Und wenn ich das ganz behutsam erkläre, überrascht das viele meiner Geschwister, also viele meiner Gemeindeglieder. Ich war bis Sommer 2018 auch Pastor einer Adventgemeinde, eines Church Planting Projekts, eine neue Gemeinde für 4 Jahre. Und die meisten meiner Gemeindeglieder verstehen die Dreieinigkeit nicht philosophisch. Die gehen davon aus, es handelt sich dabei um Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese philosophische, akademische Formulierung jetzt von Gott, dem Sohn, Gott, dem Heiligen Geist zu reden und dass diese drei ein Gott sind, das ist den meisten Gemeindegliedern fremd.
Genau, das habe ich auch schon häufig beobachtet, vor allem immer beim Gebet.
Ja.
Ich würde mich sehr unwohl fühlen, wenn jemand die Heilige Trinität adressieren würde, in Anführungsstrichen, oder direkt zum Heiligen Geist beten würde. Aber mir ist aufgefallen, dass es bis auf gewisse Ausnahmen eigentlich nicht die Praxis ist, sondern mir ist aufgefallen, dass in den häufigsten Fällen zum Vater gebetet wird im Namen des Sohnes.
Genau.
Und ich frage mich an dem Punkt manchmal, kann man vielleicht sagen, dass viele Adventisten sich einbilden, Trinitarier zu sein, weil das da in den Statuten steht, aber de facto sind sie es eigentlich gar nicht von der Art und Weise, wie sie sozusagen ihrem Gott gegenübertreten.
Ja, das stelle ich auch fest. Ein Kollege von mir während der Trinitätsdebatte in den USA, ich habe gesehen, dass er eine Schwester getauft hat im Namen Gott des Vaters, im Namen Gott des Sohnes und Gott des Heiligen Geistes. Und ich konnte feststellen, auch trinitarisch geprägten Gemeindegliedern war das etwas unangenehm, weil diese Formulierung ja über die Heilige Schrift hinausgeht. Das ist ja eine theologische Interpretation und vielleicht nicht der Formeln, wie wir es hier in Matthäus 28 finden. Der eigentliche Knüller und Hammer, und ich wähle diese Worte bewusst, kam auf dem TOSC-Komitee. Das werde ich mal erklären, vielleicht wissen nicht alle, worum es darum geht. Im Jahr 2012 wurde ich von der GK auf das Ordinationskomitee eingeladen. ich war kein Freiwilliger. Ich habe das Thema immer nur eigentlich vom Rand her beobachtet. Also nicht Dreieinigkeit, sondern es ging um die Ordination, Einsegnung vor allem der Frau. Und wir haben uns 2 Jahre lang mehrmals im Jahr getroffen. Es waren ungefähr 100 Akademiker, Prediger, Gemeindeglieder, Administratoren, Gemeindeleiter bei der GK versammelt, 2 Jahre lang. Wir haben akademische Berichte geschrieben mit vielen Fußnoten, Griechisch, Hebräisch, Ellen White Zitate. Und ich kann mich erinnern, ein Bruder, ein Prediger, hat ein Thema behandelt zur intertrinitarischen Verhältnis zwischen Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus und auch dem Heiligen Geist. Er ist fest an die Dreieinigkeit verbunden und ist Trinitarier. Und ich dachte, das war eine gute Studie, das Verhältnis zwischen Vater, Gott dem Vater und seinem Sohn. Aber im Saal des Hotels wurde es still. Und da war eine knisternde Spannung. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Es war eine gute Studie. Und dann stand ein Akademiker, ein weltbekannter Akademiker auf und sagte kategorisch in meiner Wahrnehmung, und ich zitiere, Gott hat keinen Sohn. Ich fiel fast aus meinem Stuhl. Ich verstand, was er damit sagen wollte, dass Gott nicht schwanger war und so weiter, diese menschliche Vorstellungen von Gott, aber ich könnte auch damals als eingesegneter Prediger nicht so der Welt sagen, dass Gott keinen Sohn hat. Mir war die Ordinationsfrage ehrlicherweise etwas leid und ich wollte etwas anderes studieren und ich hatte Gott schon gefragt nach diesen 2 Jahren, es war unser letztes Treffen. Ich hatte Gott gefragt, was Großes soll ich jetzt studieren? Und als dieser Kollege, und wir sind Freunde, wir hatten danach gemeinsames Mittagessen, nur ich und er zur Klarstellung, er hat klargestellt, er will nicht von einem schwangeren Gott reden. Aber ich könnte heute auch nicht sagen, Gott hat keinen Sohn. Das gesamte Neue Testament, das Evangelium, die gute Nachricht, baut sich auf dieser Vorstellung, dass Gott tatsächlich einen Sohn hat. Und ich habe mich dann ans Bibellesen gemacht. Also keine antitrinitarische Literatur, von der Bewegung wusste ich noch gar nichts. Ich habe mich von Kommentaren ferngehalten und ich habe dieses griechische Neue Testament genommen und von Anfang bis Ende langsam stille gelesen. Und da fiel mir auf, vor allem bei den Briefen des Paulus, ich habe hier ein Beispiel, ich habe hier nur zum Beispiel den Korintherbrief genommen, das funktioniert tatsächlich in jedem Brief des Neuen Testaments. Ich war erstaunt. In meinem Büro früh morgens, spät abends habe ich gelesen, 1. Korinther 1, Vers 3, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und das klang mir nicht trinitarisch. Also das klang nicht Dreieinigkeit. Übrigens, ich glaube hundertprozentig an die Göttlichkeit Jesu, die Natur Jesu Christi ist Gott, aber Gott als Person im Neuen Testament, da wird nur der Vater identifiziert. Es gibt ein paar Verse im Hebräer, im Johannes, was auf die Natur Jesus eingeht, aber weitgehend alle Briefe, das gesamte Neue Testament, macht einen Unterschied zwischen Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und interessanterweise macht der Paulus das 3-mal in seiner Einführung zu den Korinthern. Ich danke meinem Gott, Vers 4, alle Zeit eure Wegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Und dann nochmal Vers 8 und 9, Tag unseres Herrn Jesus Christus, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und ich kann mich noch erinnern, das war so um 2015, saß ich in meinem Büro still und dachte, jetzt komme ich theologisch in Schwierigkeiten. Habe ich niemandem erzählt, nie gepredigt, nichts aufs Internet gestellt, gar nichts, nie unterrichtet, aber nur Stille in meinem Herzen habe ich festgestellt, die philosophische Formulierung unserer Dreieinigkeit in unserem Glaubensbekenntnis ist so in der Bibel nicht zu finden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin eingesegneter Prediger, arbeite für die Gemeinde seit über damals 25 Jahre, habe einen recht guten Ruf in den meisten adventistischen Kreisen, predige überall am Sabbat, auch in Deutschland. Und jetzt stelle ich fest, dass ich biblisch gesehen der Dreieinigkeitsformulierung nicht folgen kann. Im nächsten Jahr, 2016, wurde ich von Michigan, einem Staat im Norden der USA, eingeladen, auf dem Camp Meeting über die Dreieinigkeit zu reden in einem Seminar. Die Einladung habe ich angenommen. Ich dachte, prima, dann kann ich noch mehr studieren und das vor der Gemeinde verteidigen. 4 oder 6 Wochen vor dem Seminar, das war Sommer 2016, stellte ich dann wiedermals fest, dass die Dreieinigkeit kann ich so nicht verteidigen, ist nicht biblisch und wieder, ihr erinnert euch an meine Einführung, vor allem die Texte, die wir für die Dreieinigkeit benutzen, sagen gar nicht, dass Gott drei Wesen ist, der aber ein Gott ist. Also der Schritt von Text zu Theologie, der fehlte mir immer. Und das habe ich auch pauschal in meiner akademischen Laufbahn festgestellt, wenn ich Kommentare lese in meiner Doktorenarbeit. Der Schritt von Text zu Theologie macht immer oft große, große Sprünge, die textlich nicht zu verteidigen sind. Ich musste dann dem Verband, der Vereinigung in Michigan sagen, ich bin noch am Studieren, ehrlicherweise, und kann noch kein Seminar über die Dreieinigkeit halten. Und kann ich etwas anderes mitbringen aus Texas? Und das war kein Problem. Ich habe mich dann ins Dreieinigkeitsseminar gesetzt während dem Camp Meeting und habe auch wieder zu meinem Staunen festgestellt, den Bruder respektiere ich sehr, aber biblisch gesehen war das nicht überzeugend. Und dann fuhr ich wieder nach Hause und dachte, jetzt habe ich ein Problem. Ich bin Prediger in der Adventgemeinde und kann unser Glaubensbekenntnis, zumindest Punkt 2 bis 5, ehrlicherweise nicht so vertreten. Was soll ich jetzt machen? Dann war ich noch auf einer Gemeindekonferenz, wieder ein Seminar, und der Sprecher, ein berühmter Evangelist, drückte sich so aus, dass ich wusste, er weiß, was ich weiß, aber sagt es nicht direkt. Ich habe ihn daraufhin angesprochen und er wollte nicht darüber reden und ich wusste, also jetzt habe ich ein Problem. Ich bin nicht der Einzige, der hat mich auf andere Geschwister und Prediger und Akademiker verwiesen. Und dann habe ich überraschenderweise festgestellt, dass zur gleichen Zeit wie ich Hunderte, Tausende von Geschwistern festgestellt haben, unsere Pionierbewegung, also unsere Vorväter und Mütter, haben die Dreieinigkeit so über 100 Jahre nicht ausgedrückt. Die haben einfach an Gott, den Vater, geglaubt, seinen Sohn Jesus Christus und deren Heiligen Geist. Punkt. Und das war für über 100 Jahre lang toleriert, gelehrt, biblisch vertreten, und dieser philosophische Schritt 3 sind 1 konnte man in der Adventgemeinde kaum finden. Da ich Akademiker war und noch bin, habe ich auch überraschend festgestellt, wenn wir die Zeit haben, würde ich gerne 4, 5 Zitate lesen von Kollegen und anderen Akademikern.
Ja, sehr gerne.
Ich musste das natürlich dann akademisch ausarbeiten. Nie habe ich gepredigt, nie habe ich unterrichtet oder im Internet irgendwas Zitate gebracht, um die Gemeinde anzustacheln. Hier ist ein Bibellexikon. Die Dreieinigkeit, Zitat, kann nicht klar im Rahmen des Kanons entdeckt werden. Oxford Companion to the Bible 93. Hier ist noch ein Wissenschaftler, Zitat, im Neuen Testament gibt es keine explizite Aussage zur Lehre der Trinität. Das ist Bromilly, Seite 1112. Und dann ein adventistischer Wissenschaftler, ich hatte selber Kurse von ihm an der Andrews Universität, Ferdinando Canale, ist jetzt im Ruhestand, aber ein systematischer Theologe. Ein erstaunliches Zitat in unserem eigenen adventistischen Lexikon, 12. Reihe. Der Gott der Bibel ist ein Gott und nicht viele. Eine göttliche Realität und nicht eine Pluralität göttlicher Wesen. Also wenn ich das sagen würde, würde ich in große Schwierigkeiten kommen. Aber das ist in unserer Literatur. Dann nochmal Canale, dasselbe Buch, Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 12, 12. Reihe, Seite 138. Das Konzept der Dreieinigkeit, dass drei eins sind, ist nicht explizit ausgedrückt, sondern nur angenommen. Kein Text der Schrift besagt spezifisch, das ist jetzt vom Biblical Research Institute, Dr. Donkor. Kein Text der Schrift besagt spezifisch, dass Gott drei Personen ist. Was ich auch festgestellt habe, vor allem auf dem TOS-Komitee, da gibt es Geschwister, was mich sehr traurig gemacht hat, die sehen keine prophetische Autorität in Ellen White, in der Schwester White. Die streiten auch das himmlische Heiligtum ab. Die stellen 1844 in Frage. Die machen Sachen am Sabbat, was ich nicht machen würde. Und so weiter und so weiter. Und das ist kein Problem. Und man kann die theistische Evolution vertreten und unter dem Radar fliegen als adventistischer Biologe. Und das geht jahrelang ohne Problem weiter. Wenn man die Dreieinigkeit in Frage stellt, dann kommt sofort die Axt. Und das war auch bei mir so. Es war jetzt 2016, ich komme aus Michigan zurück vom Camp Meeting. Dann, unschuldigerweise, hat jemand 50 Fragen auf Facebook gestellt in Bezug auf die Dreieinigkeit. Das war nicht antagonistisch, das war nicht böswillig, das waren einfach gute Fragen zur Dreieinigkeit. Und ich habe dann Like gedrückt. Mir gefielen diese Fragen, weil ich diese Fragen auch hatte. Es hat nur ein paar Stunden gedauert. Dann hat mich ein lieber Bruder angerufen und gefragt, wie ich zur Dreieinigkeit stehe. Ich habe ehrlicherweise erklärt, was ich aus der Heiligen Schrift sehe. Und dann ging es schlagartig ab, Audioverse, hat dann meinen Namen nach einem Jahr gezogen. 4 Camp Meetings haben mich ausgeladen und das wurde freundlicherweise gemacht in Absprache mit mir. Also ohne Hass oder Kälte mir gegenüber oder mir gegenüber der Gemeinde. Das war der Sommer 2017. 2018 wurde ich auch wieder ausgeladen, mehrmals. Und einem Freund, einem Gemeindevorsteher, habe ich vorgeschlagen, dass ich besser nicht zum Camp Meeting komme. Da sind jetzt Gerüchte in der Gerüchteküche über den Ingo. Es ist vielleicht besser, dass ich nicht komme. Der liebe Bruder, und ich habe ihn immer noch lieb, hat dann seinem Komitee gesagt, warum ich nicht kommen kann. Und dann ging es von einem zum anderen Telefonat. Und dann wurde mein Verbandsvorsteher angerufen, mein Universitätspräsident. Ich wurde ins Büro eingeladen. Ich habe meine Position zur Dreieinigkeit erklärt und dass ich noch nie, was im Internet gesagt habe, noch nie im Klassenzimmer und noch nie am Sabbatmorgen in der Gemeinde. Das war mein eigenes Studium, stimmt mit den Pionieren überein und ich meine mit der Heiligen Schrift. Und nach 24 Stunden musste ich mein Amt abgeben. Überraschenderweise ohne Komitee, ohne Prozess, ohne akademischen Prozess, ohne Ausschuss, ohne Untersuchung meiner nicht existierenden Schriften, 24 Stunden. Und dann war meine Anstellung weg. Ich bin im Moment noch eingesegneter Prediger der Adventgemeinde. Ich musste mein Amt in meine Gemeinde aufgeben, darf auch kein Amt innehaben. Ein paar Gemeinden erlauben, dass ich noch Sabbatschule unterrichte, aber meine Arbeit innerhalb der Adventgemeinde war über Nacht weg. Was interessant war, ein Administrator der Adventgemeinde sagte mir, Ingo, du hast vielleicht recht, aber die müssen die Institution beschützen. Ein erstaunliches Zitat. Ich möchte anderen Geschwistern Mut geben, der Paulus, der Johannes, wenn einem die Hände festgebunden werden, und ich bin jetzt, was die Gemeinde angeht, gelähmt, kann Gott trotzdem noch viel schaffen. Und Hebräer 12,15 ist mir ganz wichtig, dass keine Wurzeln der Bitterheit in unserem Herzen aufwachsen. Und leider in der antitrinitarischen Bewegung können wir diese Bitterheit manchmal feststellen. Und ich musste mich bewusst in den letzten 2-3 Jahren dagegen stellen, dass eine Kälte übers Herz kommt. Es ist nämlich krass. Man wird dann ausgegrenzt, schief angeguckt. Das Vertrauen ist weg in vielen Kreisen gegenüber dem Ingo. Und man muss die Gemeinde Gottes trotzdem weiterhin lieben. Das ist in kurzen Zügen mein Werdegang jetzt mit der Adventgemeinde und der Dreieinigkeit. Vielleicht können wir noch Texte ansprechen, die oft angebracht werden.
Ja, gern, Ingo, das ist eine sehr gute Idee. Wenn wir jetzt vielleicht noch auf die Bibel zu sprechen kommen, nachdem du das Zeugnis von dir gegeben hast. Und als erstes würde ich dich mal fragen, was oft angeführt ist, ist, dass für Gott das hebräische Wort Elohim verwendet wird im Alten Testament und das ist ein Pluralwort. Und dann wird von vielen trinitarischen Theologen und auch Gliedern angeführt, und nun ja, das steht im Plural, das deutet hier schon auf eine auf ein mehr personales Wesen in der Gottheit hin. Was ist deine Antwort auf dieses Argument?
Ja, da geht es gleich um den ersten Vers in der Bibel. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Als ich das in Tübingen auf Hebräisch zum ersten Mal lesen konnte, dachte ich, das ist eine heilige Sprache, dieses Hebräisch. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das Wort ist tatsächlich Elohim, ein Plural. Interessanterweise meinen viele Wissenschaftler, die auch trinitarisch sind, dass es sich hier um einen majestätischen Plural handelt, also nur die Majestät Gottes ausdrückt und es keine intrinsische Aussage über die Natur Gottes ist. Also Gott als ein Plural, als ein Mehrheitswesen. Textlich und linguistisch ist auch interessant, dass das Verb, das mit Elohim, Gott kommt, also Gott schuf, das Verb selber ist Singular. Ein singularer Gott schuf die Welt. Und die Septuaginta-Übersetzer, also die jüdischen Gelehrten, die die Heilige Schrift von Hebräisch auf Griechisch übersetzt haben, Septuaginta oder abgekürzt LXX, die haben Elohim als Theos, als singularen Gott übersetzt. Die haben anerkannt, dass es sich hier nicht um ein plurales Wesen handelt. Interessanterweise auf menschlicher Ebene, Moses gegenüber dem Aaron wird auch Elohim genannt in 2. Mose Kapitel 7 Vers 1. Und bei Moses handelt sich es klarerweise um eine Person, nicht um mehrere. Das heißt, Elohim kann ganz klarerweise sich auf eine Person beziehen und muss nicht eine Pluralität beweisen. Wesen. Von drei Wesen ist in Vers 26 keine Rede. Und Ellen White selber interpretiert, ich weiß nicht, ob ich das Zitat hier habe, ja, Ellen White meint in Geist der Weissagung 1, Seite 24, 25 und auch Signs of the Times, Zeichen der Zeit, 9. Januar 1879, dass es sich hier nicht um die Trinität, die Dreieinigkeit handelt. Das Wort hat Ellen White nur einmal benutzt, aber nicht spezifisch auf Gott. Sie spricht nie von einer Trinity oder Trinität. Sie sagt ganz direkt, dass hier der Vater zu seinem Sohn spricht in der Schöpfung. Also von Dreieinigkeit keine Spur. Interessanterweise, ich habe einen Trinitätskongress besucht, den die GK jetzt neulich hier in Kien gemacht hat. Und ein höchster Vertreter der Adventgemeinde meinte, das ist keine gute Interpretation zu sagen, der Vater spricht zum Sohn, sondern es handelt sich hier um die Dreieinigkeit. Das ist im direkten Widerspruch, wie Ellen White das sieht, und geht über den Text vollkommen hinaus. 5. Mose 6, Vers 4, das israelitische Glaubensbekenntnis Schma Israel, wird auch immer wieder zitiert, dass sich in dem Wort eins eine Pluralität verbirgt. Das könnte so sein, aber im Kontext von 5. Mose 6, Vers 4, wahrscheinlich der wichtigste Vers für das Judentum. Wenn man das ganze Kapitel liest, dann spricht Moses oder Gott durch Moses hier gegen Polytheismus, also Vielgötterei. Vers 4, da lese ich nichts von einer Dreieinigkeit. Das muss von außen her menschlich reingelesen werden. Ein Otto-Normalverbraucher ohne biblischen Hintergrund würde in 5. Mose 6, Vers 4 keine Dreieinigkeit sehen. Im Neuen Testament natürlich die Taufe, da wird immer wieder darauf hingewiesen, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind präsent. Ja, genau. Drei. Aber dass drei eins sind, davon steht während der Taufe überhaupt nichts. Die Missionsformel, Matthäus 28, Vers 18 bis 20, wird immer wieder zitiert. Als ich als Lutheraner evangelisch konfirmiert wurde, hat mir der Pfarrer Kohler Matthäus 28, Vers 18 bis 20 als Leitvers fürs Leben gegeben, interessanterweise. Aber auch in Matthäus 28 steht nichts von drei Wesen, die eins sind. Die können einen Namen teilen, das ist etwas kompliziert. Jesus, Yeshua, heißt Yahweh, der Gott des Alten Testaments, rettet. Das ist das Wort Yeshua und da steckt Yahweh drin. Also Jesus trägt den Namen des Vaters als sein Stellvertreter und der Heilige Geist als Stellvertreter beide. Der repräsentiert natürlich den Namen, den Charakter, die Autorität des Vaters und des Sohnes. Also die können den Namen teilen, aber die Definition einer Dreieinigkeit findet man in Matthäus 28 nicht. Zum Heiligen Geist wird immer wieder Apostelgeschichte 5 zitiert. Das war auch in der Sabbatlektion vor ein paar Jahren über den Heiligen Geist so. Wenn man gegen den Heiligen Geist lügt, lügt man gegen Gott. Ja, natürlich, aber interessanterweise finden wir in der Heiligen Schrift nie Gott der Sohn oder Gott der Heilige Geist. Und Jesus sagt auch, wer mich verfolgt, wer euch verfolgt, der verfolgt mich. Das bringt aber die Menschen nicht auf göttliches Niveau, diese Aussage. Und es gibt mehrere Beispiele dazu. Wenn der Paulus die Gemeinde verfolgt, verfolgt er Jesus. Aber das macht die Gemeinde nicht Jesus. Versteht ihr? Also wir strapazieren Bibeltexte für die Dreieinigkeit zu viel, meine ich, meines Erachtens. Ja, welche Texte? Natürlich 2. Korinther 13, Vers 14. Wird auch immer wieder zitiert, als habe ich schon angesprochen. Nur, ironischerweise wird nur einer als Gott identifiziert und das ist der Vater. In der Offenbarung, Kapitel 3, das lohnt sich vielleicht kurz nachzuschlagen, macht Jesus eine ganz interessante Aussage. Kapitel 3, Vers 12 mit der Philadelphia-Gemeinde. Mehrmals hintereinander sagt Jesus, den werde ich zum Pfeiler im Tempel meines Gottes machen und er wird nicht mehr hinausgehen und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herabkommt, von meinem Gott. Also Jesus, der Sohn, kann sagen, dass er einen Gott hat. Ich sehe nirgendwo im Neuen Testament, dass der Vater einen Gott hat. Die zwei Verse, die mir noch niemand erklären konnte, also ich hatte schon mehrmals Mittagessen mit Kollegen, mit Predigern, mit Gemeindeleitern, es handelt sich nur um zwei Verse. Und niemand will diese erklären. Ich hatte einen lieben Kollegen, den ich sehr schätze. Beim Mittagessen haben wir uns über die Dreieinigkeit unterhalten und er wollte mir Martin Luther erklären und die Präsenz der Gottheit im Wort und so weiter und Zwingli und Calvin. Und ich habe gesagt, wir können uns irgendwann mal über den Martin Luther unterhalten, aber wie erklärst du mir Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das spricht Jesus im Gebet. Und er identifiziert den Vater als allein wahrer Gott. Und ein systematischer Theologe konnte mir nicht darauf keine Antwort geben. Und natürlich auch 1. Korinther 8, Vers 6, haben wir doch nur einen Gott, und ich zitiere hier im Moment Luther 21, ich habe auch Schlachter 2000 und Elberfelder, haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Eine ganz einfache, eigentlich klare Ausdrucksweise. Geschwister sagen mir immer, ja, wir können doch Gott nicht verstehen. Und ich sage genau. Und deswegen sollten wir in unserem Glaubensbekenntnis nicht über die Wortwahl der Heiligen Schrift gehen, wenn wir über Gott reden. Es gibt natürlich Epheser 4, 4 bis 6, 1. Timotheus 2, Vers 5 und so weiter. Das gesamte Neue Testament baut sich darauf auf, dass Jesus der tatsächliche wahre Sohn Gottes ist.
Ja, ich finde es sehr spannend, Ingo, dass du als Theologe in den Diskussionen mit anderen Theologen letztlich ganz ähnlich argumentierst, wie dass wir einfachen Glieder machen, nämlich einfach einen Bibelvers nennen und das war's. Und ich denke, das zeigt die Einfachheit der Bibel und die Einfachheit der biblischen Wahrheit. Man muss eigentlich nur einen Vers lesen, wie er dasteht, und die Wahrheit kommt sehr deutlich zum Vorschein, und man braucht dafür nicht große intellektuelle Fähigkeiten, um das zu verstehen oder biblisch darzulegen. Danke für diesen biblischen Exkurs. Was mich jetzt noch auch interessieren würde, wäre, hat das auch etwas mit dir persönlich gemacht, mit deinem eigenen Glaubensleben, als du das Thema studiert hast? Hatte das auch einen persönlichen Einfluss auf dich?
Ja, das ist eine gute Frage, und ich würde es schade finden, wenn es nur eine theologische Diskussion ist und wir nur eine Doktrin ausarbeiten und das theologisch behandeln. Was ich persönlich festgestellt habe, sind eigentlich zwei Dinge. Eine viel engere Beziehung zu Gott, dem Vater und seinem Sohn. Und ich habe auch ohne Dreieinigkeitsdiskussion und Debatte vor vielen Jahren Gott gesagt, ich möchte deinen Sohn besser kennenlernen. Wir reden immer über Jesus. Und vor allem im evangelikalen Bereich wird immer von Jesus gesprochen. Jesus ist Nummer eins. Und ich habe mich nicht als Akademiker, sondern als Gläubiger, als Nachfolger von Christi einmal gefragt vor vielen Jahren, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Wir reden immer von Jesus, aber es war etwas leer und es waren nur Worte. Und ich habe tatsächlich Gott gebeten, zeig mir doch etwas über Jesus, was konkreter ist, was ich verstehen kann. Mit Verstand, mit Hirn und auch mit Herz. Und als ich dann Jesus als wahren Sohn Gottes entdeckt habe, habe ich einen Frieden gefunden, eine Beziehung, die ich vorher nicht hatte. Und kürzlich, also die letzten Monate, möchte ich noch ein Wort vorstellen: Freude. Es bringt eine wahre Freude, in der Bibel Gott den Vater und seinen Sohn und auch den Heiligen Geist so zu entdecken, wie er biblisch offenbart wird. Nicht philosophisch, sondern biblisch. Das hat mir eine Freude gebracht, die ich vorher noch gar nicht so empfunden hatte. Natürlich spreche ich jetzt subjektiv und über Gefühle. Aber das sind tatsächliche Gefühle, das ist ein tiefer Friede und eine Freude. Und interessanterweise hilft mir das auch als Hospizseelsorger. Viele Menschen sterben ohne Hoffnung. Und die Frage, warum muss ich leiden, mit der hat sich ja die Menschheit schon seit 1000 Jahren auseinandergesetzt. Und die Theologie, dass Gott tatsächlich einen Sohn hatte, der gestorben ist und dass Gott der Vater sich jetzt mit uns, der Menschheit, identifizieren kann, weil er diese Erfahrung des Todes und des Verlustes seines Sohnes auch empfunden hat. Ich bin vorsichtig, wie ich über Gott spreche und seine Gefühle, aber in meiner Arbeit in der Seelsorge und vor allem mit dem Tod und Beerdigungen finden viele Menschen Frieden, Ermutigung, dass sie nicht allein sind in ihren Gefühlen, sondern Gott selbst die Erfahrung des Verlustes, eines echten Verlustes auch gemacht hat. Und das hilft nicht nur theologisch, sondern interessanterweise therapeutisch. Und diese Verbindung, richtige Theologie zu Therapie, also nicht psychologische Therapie, sondern biblische Therapie macht ja auch der Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, 13 bis 18. Der springt dann von Theologie auf Therapie in Vers 18. Und das ist eine schöne Erfahrung, persönlich und auch in meinem Beruf.
Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr anschaulich und nachvollziehbar eigentlich. Und ich denke, in der Bibel selbst liegt ja auch diese Erfahrung des Verlustes und dieser Schmerz auch in der Geschichte von Abraham und Isaak begründet. Das ist ja auch nochmal eine interessante Parallele, an der man zeigen kann, was Gott eigentlich Abraham über sich selbst offenbaren wollte und über das Erlösungswerk vielleicht auch durch die Geschichte mit der Opferung.
Ja, genau. Das ist ein interessantes Bibelstudium. Also wenn man lange Gemeindeglied ist, kann das Bibelstudium ja Routine werden. Liest mal die Bibel aus der Sichtweise von Vater und Sohn. Von Anfang bis Ende. Ungemein spannend.
Das ist
ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, das ist, wir wollen ja von dir heute etwas hören und haben auch schon sehr, sehr viele ermutigende und interessante Dinge gehört. Aber ich möchte an dem Punkt, wo wir gerade waren, noch ein bisschen noch weitergehen. Ich habe mit einer Schwester gestern erst gesprochen am Telefon und wir kamen auch auf diesen Punkt zu sprechen, der Dreieinigkeit. Und Sie vertrat dann so die Auffassung, ach, das ist ja diese Streiterei, das ist ja fürchterlich, ja, wir sollten damit aufhören. Denn schließlich sei es ja auch keine Seligkeitsfrage, welche Haltung man in diesem Punkt einnimmt. Wie würdest du das kommentieren oder wie siehst du das?
Ja, in der Apostelgeschichte 17 meint der Paulus, dass Gott Ignoranz übersieht. Eine Zeit lang. Und mit der Frage habe ich mich auch schon auseinandergesetzt, ist es wirklich so wichtig? Als ich entlassen wurde, ich habe mein Amt aufgegeben, um einen Streit zu vermeiden für meine Institution und Gemeinde, aber ich wurde theoretisch entlassen, hat mich ein Administrator gefragt, ja, wenn das jetzt ein großer Kreis ist, was alles wir glauben, wie viele Prozente davon sind Dreieinigkeit? Und ich musste sagen, die Vater-Sohn-Beziehung zieht sich durch unsere gesamte Glaubenslehre, die gesamte Bibel und es betrifft eigentlich den ganzen Kreis und ist nicht nur ein kleiner dogmatischer Teil. Und Johannes 17, Vers 3 sagt ja ganz genau, ewiges Leben kommt darauf an, dass wir Gott den Vater als allein wahren Gott erkennen und seinen Sohn. Das heißt, irgendwann und irgendwo, bibelgemäß, trifft diese Frage, wie wir Gott verstehen, auch auf die Erlösung und unser Heil. Ich selbst spreche niemanden sein oder ihr Heil ab. Das kann ich als Mensch nicht. Das Heil hängt von Gott ab. Aber theologisch gesehen, das Verständnis von Gott ist ungemein wichtig. Und ich möchte eines herausstellen. Ich habe mich gefragt, warum ist die Reaktion der Gemeinde so heftig administrativ, wenn wir die Dreieinigkeit bezweifeln. Also die philosophische Formulierung der Dreieinigkeit. Warum ist die Reaktion so schnell, so krass? Manche meiner Kollegen, auch mit einem Doktortitel Prediger, werden von der Gemeinde dann ausgeschlossen. Warum? Und ich habe festgestellt, bei dieser Dreieinigkeitsfrage und wer ist Jesus Christus wirklich als wahrer Sohn Gottes, geht es tatsächlich um den Ursprung und den Kern des großen Kampfes. Die Stellung Jesu im Himmel in Beziehung auf seinen Vater, das war der Ursprung des Neides Luzifers. Das war der Kern des Kampfes mit den Engeln. Das hat den Himmel gespalten. Darum geht's. Und auch in der Versuchung auf Erden, die erste Versuchung, bist du wirklich der Sohn Gottes? Darum geht es im großen Kampf. Wer ist Jesus Christus? Also es handelt sich nicht nur um einen Gemeindestreit und um Ansichten und ich sehe das so und du siehst das so. Es geht bei der Sachlage tatsächlich um den Ursprung und Kern des großen Kampfes. Und deswegen meine ich, ist die Reaktion so heftig, weil es um so viel geht. Und der Satan will eins nicht, dass die Welt Jesus als Sohn Gottes ansieht. Missionarisch gesehen, Daniel und seine Freunde, geht es darum, dass die Wahrheit über den Sohn Gottes auch der Welt präsentiert werden muss. Wen hat Nebukadnezar, der König Babylons, gesehen im Ofen? Den Sohn Gottes. Das heißt, es geht nicht nur um einen Gemeindestreit, sondern letztendlich geht es darum, kann die Welt, kann Babylon sehen, wer Jesus wirklich ist? Und das will der Satan natürlich vermeiden. Und diese Intensität, um die es geht, das habe ich auch in den letzten paar Jahren gespürt. Und da muss man sein Herz und seinen Glauben fest an Gott und seinen Sohn halten, sonst kann man echt den Mut verlieren.
Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr tiefgründige Antwort, die du hier gegeben hast auf diese Frage. Und sogleich sind wir ja dann ständig mit dieser Sichtweise konfrontiert innerhalb des Adventismus. Ja, wie kann es denn sein, dass Gott die Gemeinde, die aus dieser Bewegung heraus entstanden ist, die ja eben diesen Auftrag bekommen hat, diese Botschaft dieser sterbenden Welt in ihren letzten Zügen zu geben, wie kann es sein, dass Gott es zugelassen hat, dass diese Gemeinde in einem so wichtigen Punkt irrt? Und ich merke in der Diskussion mit Geschwistern aus der Gemeinde, dass das wahrscheinlich der stärkste Faktor ist, der Geschwister daran hindert, den Vater und seinen eingeborenen Sohn zu erkennen, wie man so schön im modernen Deutsch sagt, ja, das nicht sein kann, was nicht sein darf, dass also diese Gemeinde, dieses große Werk, das sich mittlerweile auf der Erde ausgebreitet hat und schon zig Millionen Mitglieder hat, das kann doch nicht sein, dass diese Gemeinde mit ihren vielen Theologen und mit ihren Conferences und mit ihren Verbänden und so weiter, dass sie in diesem entscheidenden Punkt irren.
Ja, es ist ganz total okay, von einem echten Sohn zu sprechen, die Trinität zu leugnen. Pioniere auf jeden Fall waren nicht trinitarisch. Ich benutze den Begriff anti-trinitarisch nicht, das klingt so aggressiv, ja. Ich identifiziere mich eher als Nicht-Trinitarier. Also so lange war das okay. Und dann nach dem Tod von Ellen White schlich sich die Formulierung langsam rein. Aber interessanterweise wurde darüber bis 1980 nicht gewählt. Das kam erst mit der GK in Dallas, Texas, ironischerweise. Und das ist erstaunlich, dass die Adventgemeinde eigentlich zumindest theoretisch nicht so lange nicht trinitarisch war. Und ich meine, der Feind, der Satan, ist ganz geschickt. Der wusste bestimmt, die Wiederkunft Christi ist in unserem Namen. Der Sabbat ist in unserem Namen, Diät und das alles, das lasse ich mal allein. Ich werde auf Jesus abzielen. Es geht ja im Endeffekt um Jesus. Und deswegen werde ich ganz langsam und zynisch die Adventgemeinde von der wahren Identität Jesu ablenken, und aus einem ganz spezifischen Grund. Ellen White meint, dass unter allen Gemeinden, also nicht Adventgemeinden, sondern unter allen Christen, Baptisten, Methodisten, Adventisten, die Adventgemeinde die ist, die Jesus am besten hervorstellt und der Welt präsentiert. Und deswegen, meine ich, hat der Satan uns von der wahren Identität und Natur Jesu abgelenkt, damit die Welt das nicht versteht. Ich nehme mal an, ein Atheist, ein säkularer europäischer Atheist, ein Jude, ein Anhänger des Islam, sieht sich unser Glaubensbekenntnis jetzt an und müsste sich wundern. Das klingt ja nach drei Göttern. Und es ist eine Sprache, die in der Bibel nicht zu finden ist. Das heißt, Satan hat erreicht, ein Missionspotenzial der Adventgemeinde zu zerstören. Und jetzt wachen viele, viele Geschwister auf. Also im Supermarkt, in der Gemeinde, auf der Straße sprechen mich immer wieder Geschwister an und sagen ganz leise: Ingo, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich glaube, du hast recht. Und fast jeden Tag kommen die E-Mails, da ist eine bodenschwellige Bewegung im Gange weltweit, die meint, wir müssen uns Jesus nochmal genau anschauen.
Ja, ich glaube auch, dass da sehr viel passiert, gerade in der Trendgemeinde. Das ist auch, was wir wahrnehmen in den Gemeinden und auch seitdem wir eben auch öffentlich geworden sind. Und dann gerade dann kriegt man doch unter der Hand hier und da ein bisschen was mit. Und du hast jetzt auch diesen Schritt, du gehst den jetzt auch in die Öffentlichkeit und hast dich jetzt auch dazu entschieden. Wie geht es denn jetzt mit dir weiter? Wo kann man, hast du vor, noch weiter dich zu betätigen? Kann man dich irgendwie unterstützen? Wo kann man dich verfolgen?
Ja, interessante Frage. Die letzten zwei, drei Jahre natürlich verloren, auch an Beziehungen, Freundschaften, Arbeit. Und das sehr erfüllend ist, habe ich jeden Tag gedacht, jemand anders könnte diese Arbeit machen. Ich habe sehr gute Beziehungen zu säkularen Menschen geschaffen, jüdischen Familien als Seelsorger, und das werde ich sehr vermissen. Aber ich habe jeden Tag gedacht, diese Botschaft über Jesus und die originale Botschaft der Adventgemeinde, wer Jesus ist, was ist im Himmel passiert, die ist so wichtig, dass ich mich endlich entschlossen habe, vollzeitig, ich kann kaum noch Deutsch, ich rede nie Deutsch, aber ich möchte mich dieser Aufgabe, Jesus der Welt wahr vorzustellen, hundertprozentig widmen. Und im Moment, heute, trainiere und unterweise ich einen neuen Seelsorger die nächsten Wochen. Und Anfang 2021 möchte ich mich voll dem Dienst stellen, Jesus der Welt vorzustellen. Ich habe noch keine Ministry, ich habe noch keinen Namen. Ich habe nur eine persönliche Website, ingosorge.com, und mein Interview, ich glaube, ist auch bei euch und unter salzdererde.org. Aber ich habe mich entschlossen, aus meinem sicheren Boot zu steigen und die Fischnetze und Fische zu verlassen. Keine Krankenversicherung mehr, keine Rente, kein sicheres Einkommen. Aber ich werde mich voll der Verkündigung und Verbreitung Jesu Christi widmen Anfang 2021. Und ich bin gespannt, ich freue mich, meine Frau ist etwas aufgeregt natürlich, aber wie die Jünger will ich total Jesus nachfolgen und diese wahre Botschaft verbreiten. Ich freue mich.
Amen, und wir erst. Du wirst es nicht glauben, aber oder vielleicht schon, aber das ist ein erhörtes Gebet von uns schon länger. Beten wir dafür, dass so etwas passiert und dass auch Menschen aufstehen, auch in Deutschland, die sich dieser Arbeit hauptberuflich widmen. Also gelobt sei Gott dafür, ja. Wir sind sehr gespannt.
Ich möchte eins klarstellen, mir geht es nicht darum, dass ich Recht habe oder dass ich die Gemeinde anstacheln will oder die Gemeinde ist so falsch und vom Weg abgekommen. Mir geht es um die Verkündigung der Wahrheit und die Liebe Gottes und Jesu Christi. Es geht um Wahrheit und Liebe. Ein Zitat hat mich ermutigt, dass ich vor 2 Wochen erst gefunden habe. Kann ich ganz kurz lesen, Ellen White. Und mir sind viele der Zitate bewusst, die Dreieinigkeit unterstützen sollen, aber wenn man die im Kontext liest, ist das nicht der Fall. Aber hier ist ein Zitat, das hat mich aufgeweckt. Das kommt von einem Manuskript 1891. Also viele meinen, Ellen White wurde später Trinitarier. Dem ist nicht der Fall. Hört euch das an, das ist auch in den 1888 Materialien. Ein kurzer Satz, übersetzt, mein Geist ist in mir bewegt. Ich fühle in der Tiefe meiner Existenz, dass die Wahrheit in andere Länder und Nationen und zu allen Klassen getragen werden muss. Ja, welche Wahrheit? Lass die Missionare des Kreuzes verkündigen, dass es einen Gott gibt und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus, der Sohn des ewigen Gottes. Dies muss in jeder Gemeinde unseres Landes verkündigt werden. Wunderbar. Und dazu sage ich, hier bin ich, schickt mich. Ich möchte vor allem auch deutsche positive, konstruktive Materialien und Schriften erstellen, die der Gemeinde helfen können. Aber dieses Zitat, das hat mich im Herzen gefasst.
Jawohl, uns ebenso. Und wie Mattes gerade schon sagt, es ist uns einfach eine große Freude zu sehen, dass doch immer wieder Menschen zusammenkommen und noch dazu auch besonders berufene Menschen darunter auch sind, die in diesem Geist einfach voranschreiten wollen, wie du gerade gesagt hast, nicht unbedingt immer sozusagen den Daumen in die kritischen Wunden der anderen legen, sondern in erster Linie konstruktiv und positiv und nicht richtend, nicht mit richtendem Geist, sondern einfach vor allem das Gute und das Richtige und die Wahrheit hervorkehrend. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe. Und da wollen wir einfach auch mit vereinten Kräften nach Möglichkeit auch nachgehen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir jetzt auch über den großen Teich, wie man so schön sagt, hier eine neue, ganz wertvolle Verbindung knüpfen durften. Und du hast uns sogar auch schon zugesagt, dass du gerne für uns am letzten Sabbat im November 2020, am 28. November, eine Online-Predigt für uns machen würdest. Und die wollen wir hiermit schon ankündigen auch. Die wird also, wie gesagt, am 28. November 2020
bei uns in Deutschland um 15 Uhr. Dann ja, auf unserem YouTube-Kanal Salz der Erde gesendet werden. Das ist dann bei dir, glaube ich, 8 Uhr in der Früh, oder?
So. Ja, 8 Uhr ist kein Problem. Ich freue mich.
Ja, du hast gesagt, du hättest, wärst auch zu unserer Sabbatmorgens-Gottesdienstzeit bereit gewesen. Das wäre dann 2 Uhr nachts gewesen. Aber wir haben uns gedacht, wir könnten auch am Nachmittag machen. Und du hast angekündigt, du würdest gerne über ja, die Sohnschaft Christi sprechen im Markus-Evangelium. So habe ich das in Erinnerung. Ist das richtig? Ist das nach wie vor dein Plan?
Das ist mein Plan. Ich freue mich unbedingt darauf, eine frische Predigt. Die fing vor vielen, vielen Jahren an, noch bevor ich Adventist wurde. Ein Religionslehrer am neuen Gymnasium in Stuttgart-Feuerbach hat uns mal im Unterricht erklärt, wer der Sohn Gottes ist im Markus-Evangelium. Und dann am Schluss des Markus-Evangeliums erkennt ein nichtgläubiger Zenturion, wer der Sohn Gottes ist. Aber mehr will ich nicht verraten. Und dann werde ich noch auf die Endzeit und die Adventgemeinde umschweifen im Epheserbrief Kapitel 4. Ich arbeite noch an der Predigt. Es wird eine frische Predigt sein, ein Bibelstudium im Markus-Evangelium vor allem und ein Ausblick auf die Adventgemeinde und worum es wirklich geht. Also ich freue mich und ich bin im Studium und ich bin im Gebet.
Da sind wir mit dir. Wunderbar.
Nein, danke. Ja, es freut mich.
Ja, apropos Gebet, dann würde ich vorschlagen, Ingo, dann, dass du dieses Interview noch beschließt und ein Gebet mit uns noch sprichst.
Das mache ich gerne. Unser Herr, Vater im Himmel, wir sagen Dank. Wir sind dankbar, dass deine unverdiente, währende Gnade noch mit uns ist in dieser schwierigen, kalten Welt. Wir danken dir für deine warme Liebe, deine Treue, deine heilige Schrift und dass wir trotz Sünde als Menschen doch Wahrheit erkennen können und eine ewige Beziehung aufbauen können. Wir danken dir für deinen Sohn, für den Tod am Kreuz, seine Auferstehung, seine Verheißung für uns und das Geschenk des ewigen Lebens. Wir möchten dich für deine Gemeinde bitten, dass sie auf dem richtigen Pfad wandelt, dass die Welt den wahren Sohn Gottes, Jesus Christus, sehen kann, theologisch und auch in unserem täglichen Leben. Wir bitten dich um deine Liebe, dass wir Wahrheit und Liebe immer zusammen akzeptieren und leben und ausdrücken. Wir bitten dich auch spezifisch für die Gemeinde jetzt mit Corona und einer schwierigen Weltsituation, dass wir treue Zeugen sein können, täglich im täglichen Leben. Wir bitten dich, dass Christus wahrhaftig dargestellt wird für die Welt, bevor es ewiglich zu spät wird. Und wir möchten dich bitten in der Dreieinigkeitsdiskussion, dass letztendlich du das letzte Wort haben wirst und die Wahrheit überlebt und auch kraftvoll und liebevoll in der Gemeinde Ausdruck finden kann. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, was wir jetzt machen sollen, wie wir leben sollen und wie wir mit untereinander umgehen sollen und können. Hilf uns in der Diskussion. Und letztendlich bitten wir dich um die Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi. Alles andere sind Details und Nebensache wirklich. Bereite uns und die Welt durch uns auf die Wiederkunft vor. Hab Dank dafür, schenk uns deinen Segen und dein Geleit. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.
Amen.